Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit, ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Ausgabe des Büchermarkts. Im Programm zwei Eigenbrötler. Das ist einmal der stille Spaziergänger Robert Walser, der in seinen Texten zunehmend die Kunst der Verkleinerung vorantrieb und an seinem Lebensende im Wald verschwand. Wälder heißt der Band, der Walser-Texte versammelt, die dem kontemplativen Lebensgefühl des deutsch-Schweizer Schriftstellers Ausdruck verleihen. Robert Walser hat bis zu seinem Tod 27 Jahre in einer Heilanstalt zugebracht. Friedrich Hölderlin, um den es hier zuerst gehen soll, 36 Jahre als Pflegefall in einem Tübinger Turm. Beide sind sie sicherlich nicht auf diese biografische Besonderheit zu reduzieren, auch wenn das der Mythenbildung Vorschub geleistet hat. Vor allen Dingen bei Hölderlin in der Rezeptionsgeschichte des 20. Jahrhunderts. Nicht zuletzt um diese Mythen geht es dem Schriftsteller Karl-Heinz Ott in seinem jüngsten Buch Hölderlins Geister. Karl-Heinz Ott, 1957 im oberschwäbischen Ehingen an der Donau geboren, ist studierter Philosoph, Germanist und Musikwissenschaftler. Gerade hatte er sein Beethoven-Buch Rausch und Stille veröffentlicht. Da legt er nun schon wieder nach mit eben diesem neuen Buch über den Hymnendichter Hölderlin. Im kommenden Jahr feiern wir Hölderlins 250. Geburtstag. Ulrich Rüdenauer stellt das Buch Hölderlins Geister vor. Er hatte sich mit Karl-Heinz Ott zum Gespräch getroffen.
Wann Karl-Heinz Ott dem Dichter Friedrich Hölderlin zum ersten Mal begegnet ist, lässt sich so genau nicht mehr sagen. Wahrscheinlich war das noch zu Schulzeiten. Das Gedicht »Hälfte des Lebens« könnte in dem katholischen Internat in Oberschwaben, an das Ott keine guten Erinnerungen hat, auf dem Stundenplan gestanden haben. So richtig aber fand er zu Hölderlin während des Studiums in Tübingen, wo man dem Dichter zwangsläufig über den Weg laufen musste. Karl-Heinz Ott?
Ich hatte dann irgendwann auch einen Schlüssel zum Hölderlin-Turm, weil ich am Wochenende dort immer Führung gemacht habe. Und ich hatte auch häufig ein Reklamheft mit Hölderlins Gedichten bei mir. Ich bin dann über den Hängen Tübingens rumgelaufen und versuchte, Gang ins Offene auswendig zu lernen. Also es hat mich dann sehr früh angesprochen, diese Sprache.
Hölderlin hat Ott nicht mehr losgelassen. Sein erster Roman trug den Titel Ins Offene. 1998 wurde er mit dem Hölderlin-Förderpreis ausgezeichnet. Vor ein paar Jahren wollte er in einem Büchlein den Hymnendichter englischen Romantikern wie Wordsworth oder Keats gegenüberstellen. Daraus ist nichts geworden. Oder doch, aber nun ganz anders. Hölderlins Geister heißt der Lang-Essay, der zunächst die Gedankenwelt des 1770 in Laufen am Neckar geborenen Hölderlin einführt, seine Verehrung der griechischen Antike und Götter beleuchtet, seine Heraufbeschwörung des spätestens seit der Aufklärung ins dunkle Abseits gedrängten Mythischen.
Ich denke, es war schlichtweg der Glaube, damals war der Mensch eingebettet in die Natur, in eine pantheistisch beseelte Natur, und das Christentum hat eben Schmerz und Leiden so sehr betont, dass auch Schmerz und Leiden bloß noch in der Welt die zentrale Rolle gespielt haben. Also das Christentum steht für Trennungen. Das wahre Leben kommt erst im Jenseits, das falsche Leben ist im Diesseits, die Welt ist ein Jammertal, die wirklich schöne Welt ist das Paradies, das eben nichts mit der Erde zu tun hat. Und das ist auch die Trennung zwischen Seele und Sinnlichkeit. Also das Sinnliche kann nicht das Wahre sein. Das Seelenleben wird nur beschmutzt durch Sinnlichkeit. Also alles, was mit dem Christentum in die Welt kommt, wird dann abgewehrt.
Die Griechenverherrlichung ist, wie auch bei Winkelmann, nur möglich, weil weder das zeitgenössische Griechenland bereist, noch das historische Jenseits idealisierender Vorstellungen wahrgenommen wird. Die Griechen und ihre Götter sind reine Projektionsfläche, die Wiedergeburt des Mythos aus dem Geist des weltabgewandten Träumers.
Natürlich, im Grunde ist es eine andere Vision von einer Art Urkommunismus oder vielleicht auch von Rousseauismus, bloß dass jetzt Hölderlin nicht in dem Sinn gesagt hätte, wir müssen zurück zu irgendeiner Natur. Aber es sind diese Ursprungsfantasien, dass dort alles gut war und schön war und herrlich war und großartig war. Und die sind natürlich auf eine Art doch sehr kindlich, diese Fantasien.
Karl-Heinz Otts Überlegungen zu Hölderlins Geschichtsverständnis, seiner Mythensehnsucht, seiner Überhöhung des Vergangenen ist die Grundlage für die Hölderlin-Rezeption im 20. Jahrhundert. Denn erst da wird der Dichter, der in der zweiten Hälfte seines Lebens geistig verwirrt im Tübinger Turm saß und immer hermetischere Zeilen niederschrieb, wiederentdeckt. Und nicht nur entdeckt, sondern mehr noch für politische, ideologische Zwecke vereinnahmt. Sein hoher, an Pindar geschulter Ton macht ihn anschlussfähig, und zwar an die verschiedensten Strömungen. Da ist der George-Kreis, der in ihm einen Propheten erkennt, und natürlich Heideggers Existenzialismus, dem Hölderlins hymnische Anrufung der Heimat geradezu zum Leitmotiv wird. die Seinsvergessenheit, die bei Platon ihren Anfang genommen und über das Christentum zur Aufklärung geführt habe, klagt Heidegger an. Und bei Hölderlin findet er die Wehmut über das Verlorene dramatisch formuliert. Heimatlos und entwurzelt sei der moderne Mensch. Hölderlin spielt den poetischen Soundtrack dazu. Der hölderlinsche Sound, denn es geht natürlich um Klang, um Überhöhung durch Musikalität, um Wallungswerte, ist ideologisch wunderbar verwertbar.
Und man muss auch sagen, wenn man durch Heideggers ganze etymologisierenden Pseudokompliziertheiten durchgeht, ist es der Ruf, dass nur das Aufgehobensein in einem Boden, der nur zu einem bestimmten Volk gehört, das wahr ist. Und dafür wird Hölderlin benutzt. Und es gibt natürlich bei Hölderlin, wie bei anderen Dichtern auch, genügend Verse, die, wenn man sie aus dem Kontext rauszieht, kann man plötzlich da lauter deutsch-vaterländische Gesänge entdecken.
Seinem Ursprung entfremdet wird der Mensch, weil die alte Welt verschwunden ist, die erdgebundenen Götter vertrieben worden sind.
Und der große Feind ist, heute würde man sagen, die Globalisierung. Das ist die Bodenlosigkeit, die Entwurzelung. Und da sind wir natürlich dann schon ganz schnell bei rechtsradikalem Denken.
Die Griechen werden bei Heidegger zu den neuen Germanen. Und Hölderlin ist der Künder dieser aus der Archaik geborenen und nun wieder anbrechenden Zeit. Die Nazis hatten freilich einen Sinn für diese Töne. In den Tornistern der Wehrmachtssoldaten fanden sich Hölderlin-Verse zur Erbauung und Mobilisierung. Interessant ist nun, dass nur 20 Jahre später Hölderlin von der Linken umarmt wird. Plötzlich wird er, der die französische Revolution willkommen hieß und sie sich auch diesseits des Rheins wünschte, zum Jakobiner, zum Rebellen, zum unangepassten Geist. Peter Weiß schreibt ein Stück mit dem Titel Hölderlin. Darin treten die beiden Studienfreunde Hegel und Schelling auf, aber auch Goethe, Schiller und Fichte, sogar Marx. Und eine ganze Komparsenschar von Arbeiterinnen und Arbeitern. Hölderlin als Frühmarxist. Den französischen Denkern Berthaud und Foucault gerät Hölderlin zum Sinnbild eines Menschen, den die herrschende Gesellschaftsordnung für verrückt erklärt. Der Wahnsinnige aber sei in der bürgerlichen, kapitalistischen Welt der eigentlich Normale. Auch die Antipsychiatriebewegung der 70er Jahre hat Hölderlin zum Säulenheiligen erkoren. Letztlich ging es Hölderlin und auf andere Weise seinen Adepten um die Aufhebung von Widersprüchen, mit denen die Moderne den Menschen konfrontiert.
Also dieser ganz große Rausch des Einheitsfühlens. Und das kann einem natürlich auf Deutsch gesagt schon auch auf den Wecker gehen. Denn was würden wir miteinander noch zu tun haben, wenn es nicht auch das Konträre gäbe und wenn es auch zum Teil beim Konträren bleibt. Aber diese Welt des Romans, der Zerrissenheit, des Konflikts, die stört ihn letztlich. Er sagt, das ist nicht meine Welt, das ist die bürgerliche Welt und da finde ich keine Heimat.
Auch wenn Hölderlins Hyperion die Gattungsbezeichnung Roman trägt, weiter entfernt von den im modernen Roman verhandelten Konflikten, kann ein Kunstwerk gar nicht sein, auch formal. Das Profane ist Hölderlin zuwider. Nicht nur der Roman, auch die Philosophie können nicht zur Überwindung von Gegensätzen beitragen, wie es Hölderlin vorschwebt. Noch in Tübingen gab es eine große Nähe zwischen Hölderlin, Hegel und Schelling. Die Mythologie sollte bei ihnen philosophisch, die Philosophie mythologisch werden. Die Welt musste poetisiert werden. Aber die drei Freunde schlugen unterschiedliche Wege ein. Die Wirklichkeit ließ sich, dachte man ernsthaft über die Welt nach, nicht ausblenden. Und ein Zurück vor das Christentum und die Aufklärung konnte es nicht geben.
Hegel sagt natürlich, das Leben wird immer ein Spiel zwischen Herr- und Knechtverhältnissen sein. Es wird immer Konflikt sein und jeder ist in sich selbst zerrissen und zugleich ist man natürlich mit allen anderen irgendwo auch zerrissen, weil jeder geht seinen Interessen nach und die treffen sich nicht immer. Und das ist natürlich die viel spannendere Position, weil damit müssen wir leben. Aber Hölderlin will nicht glauben, dass das die Wirklichkeit sein soll.
Ott arbeitet diese unterschiedlichen Arten, auf Realität zu reagieren, wunderbar heraus. Und das auf sehr anschauliche, kenntnisreiche, erzählerische Weise. Er zeigt, wie ein Dichter postum in die ideologischen Strudel des 20. Jahrhunderts geraten konnte.
Also ich bemühe mich nicht, in dem Buch zu sagen, hier ist der wahre Hölderlin. Das würde ja vor allem bedeuten, dass ich selbst auch den Wahnsinn mitmache zu diesen vollkommen konträren, aber ebenso vollkommen absolutistisch argumentierende Position, eine neue absolutistische hinzuzufügen. Ich betone eher gegen Ende des Buches, man könnte es auch einfach dabei belassen, dass man es als eine gewaltige Sprachmusik nimmt, ohne dem gleich eine Weltanschauung hinzuzufügen.
Die Kunst interessierte die meisten der Hölderlin-Deuter nicht. Nur insofern, als sie daraus Bausteine für ihr weltanschauliches Programm gewinnen konnten. Vielleicht, schreibt Ott, sollte man Hölderlins geschichtsmythische Visionen als das nehmen, was sie für ihn selbst sind, poetische Antriebskraft. Man könnte sich einfach an der hölderlinschen Sprachmusik berauschen. Gerade die späten Hymnen, so Ott, legen das Prophetische ab, weisen ins Offene. Und das ist doch das Schönste, was sich über Dichtung sagen lässt.
Ulrich Rüdenauer zum Buch Hölderlins Geister von Karl-Heinz Ott, erschienen im Karl-Hanser-Verlag, 240 Seiten, 22 Euro. In seinem 1907 veröffentlichten Roman Geschwister Tanner hatte der Schweizer Schriftsteller Robert Walser vorweggenommen, wie er selbst schließlich am 25. Dezember 1956 tatsächlich sterben sollte. Seine Figur, der Dichter Sebastian, liegt eines Tages tot im verschneiten Wald. In einem nicht unerheblichen Teil seines Werkes, in kleinen Erzählungen, Prosastücken, Gedichten, kommt Walser immer wieder auf den Wald zurück, der spazierengehend als Erlebnisraum reiner Gefühle empfunden wird. Im vergangenen Jahr erschien bei Suhrkamp Insel das Bändchen »Der Spaziergang« von Robert Walser. Nun also Wälder, Prosa und Gedichte. Hören Sie Martin Cimek zu Beginn ein Zitat.
»Am Abend, oh wie wundervoll sind da die Wälder«, wenn über dem Dunkelgrün der Bäume und Waldwiesen hochrote und tiefrote Wolken schweben und das Blau des Himmels von so eigentümlicher Tiefe ist. Alsdann ist Träumen für den Schauenden und Ankommenden eine längst vorbestimmte Sache. Alsdann findet der Mensch nichts mehr schön, weil es viel zu schön ist für seine Sinne. Er lässt sich dann, ohnmächtig und ergriffen wie er ist, mehr von dem Tiefschönen anblicken, als dass er es selbst anschaut. Schauen ist dann eine umgekehrte, vertauschte Rolle.
Diese Hymne an die Wälder stammt aus der Feder des Schweizer Schriftstellers Robert Walser. 1903 hatte er im Berner Sonntagsblatt in einem langen Aufsatz den Wald nicht nur als einen Ort unbedingter Kontemplation beschrieben, sondern auch als Freund, Geselle und Leidensgenosse. Für ihn ist der Wald als etwas Wundervolles zwar Objekt der Betrachtung, zugleich aber ein übersinnliches Wesen, das den Betrachter aus seiner tiefen Schönheit heraus seinerseits betrachtet. Schauen ist dann eine umgekehrte, vertauschte Rolle, heißt es, und beschreibt damit eine sinnliche Qualität, die der Philosoph Walter Benjamin als die einzigartige Aura des Kunstwerks bestimmt hat. Walter Benjamin war es auch, der als einer der ersten schon in den 1930er Jahren die Tiefsinnigkeit der, wie im Plauderton daherkommenden Prosastücke des zu Lebzeiten kaum beachteten Robert Walser erkannte und sich in seiner Begeisterung über den scheinbar verspieltesten aller Dichter zu dem raunenden Urteil hinreißen lässt.
Das Strömen seines erneuerten Blutes klingt ihm aus Bächen und der reinere Atem der Lippen aus Wipfeln entgegen.
Längst gehören Walsers Kurztexte zum Kanon deutschsprachiger Literatur. Neben mehreren Werkausgaben gibt es eine Vielzahl von Einzelpublikationen, die Walsers Lieblingsthemen, wie die über den Spaziergänger, über Musik, den Büroangestellten oder über Schnee und Winter versammeln. Besonders schön gestaltet ist der nun in der Inselbücherei erschienene Band Robert Walsers Wälder. Neben 33 chronologisch geordneten Gedicht- und Prosatexten zum Thema Wald haben die Herausgeber Sabine Eikenroth und Erhard Schütz auch 7 meist farbige Bildtafeln mit Zeichnungen und Gemälden von Ferdinand Hodler und Walsers Bruder Karl eingefügt, wobei sich etliche dieser Bildwerke direkt auf Walsers Texte beziehen. Auffällig ist, dass Robert Walser den Wald nur selten in seinen Besonderheiten wahrnimmt, sondern ihn fast ausschließlich als ein Ganzes, in sich Ununterschiedenes begreift. Er setzt ihn, wie in seinem 1907 erschienenen Roman »Geschwister Tanner«, gleich mit der Zeitlosigkeit der Nacht, dem Ort unmittelbarer Gottesnähe oder auch dem erlösenden Verlorensein in Gedanken. Man könnte sagen, Walser ist auf seinen Wanderungen so von Glück und Innigkeit beseelt, dass er vor lauter Wald keine Bäume sieht. Sein panoramaartiger Blick auf die Wälder bringt ihn etwa dazu, einen ganzen Aufsatz ausschließlich der Farbe Grün zu widmen.
Und im Sommer ist der Wald eine einzige schwere, übermütige Farbe. Grün ist dann alles, grün ist dann überall. Grün herrscht und befiehlt, lässt andere Farben, die auch hervorstechen möchten, nur als in Beziehung auf sich erscheinen. Grün leuchtet über alle Formen, sodass Formen verschwinden und verschimmern. Man achtet auf gar keine Form mehr im Sommer, man sieht nur die eine große, fließende, gedankenvolle Farbe. Die Welt hat nun ihr Aussehen, ihren Charakter, so sieht sie aus. In unseren schönen Jugendjahren hat sie so ausgesehen. Wir glauben daran, denn wir kennen nichts anderes. Mit welchem Glück denken die meisten Menschen an ihre Jugend? Die Jugend schimmert ihnen grün entgegen, denn sie wurde im Wald am köstlichsten und spannendsten verbracht. Dann ist man groß geworden, und die Wälder sind auch älter geworden. Aber ist nicht alles, was bedeutend ist, gleich geblieben?
Der Wald als etwas, was sich immer gleich bleibt, steht natürlich allem gegenüber, was sich verändert. Gemäß Walsers Wahrnehmung aber kann die Welt, die Überzivilisation, wie er es nennt, deren Straßen ihn durchschneiden, deren Dörfer und Städte sich an seinen Rändern drängen, dem Wald in seiner traumähnlichen Eigenständigkeit nichts anhaben. Seine Ansichten über dieses märchenhafte Stück Natur scheinen völlig frei von unseren Nutz- und Zweckgedanken, die wir mit dem heutigen Wald als sogenannte grüne Lunge verbinden. Nur in einem einzigen Prosatext aus dem Jahr 1907 berichtet er von einem verheerenden Waldbrand und erwähnt den furchtbaren Schaden, den die Flammen anrichten. Letztlich aber sieht er in dem Ereignis ein Bild von der brennenden Welt, ein Unglück, das einem Weltuntergang gleicht.
Anderntags erblickte jedermann statt des Grünen einen schwarzen, rauchenden Berg. Der schöne Wald war verbrannt. Alle die heimlichen Lustplätze, das Moos über dem hohen Felsen, das Dickicht der Pflanzen und Sträucher, die hohen Tannen und Eichen mit ihren Armen voll grünen, süßen Laubes, alles das ist ein jammervoller Anblick gewesen und der materielle Schaden ein beinahe tödlich verwundender.
Der Waldbrand ist einer der wenigen Texte, in denen Walser auf ein unmittelbares Geschehen eingeht. Da ihm sonst der Wald ein sakraler Ort ist, ein Refugium, ein Gemälde und ewiges Grün, liegt es nahe, dass er in ihm auch die Vergänglichkeit aufgehoben sieht. Auch wenn er nirgendwo explizit darauf eingeht, wird die Zeit des Ersten Weltkriegs seine Gedanken in Bezug auf den Wald beeinflusst haben. In einer Naturstudie von 1916, die nicht in die Textsammlung aufgenommen wurde, schreibt er:
»Wie Könige stehen die Tannen da. Fragend betrachten sie mich. Alle Gedanken stehen still. Alles Empfinden hört mit einmal auf. Dennoch scheint jeder Schritt ein Gedanke und jeder Atemzug ein Gefühl zu sein. Aus der Abgesondertheit tauchen Geburt und Tod, Wiege und Grab dicht vor mir auf. Im Wald ist alles verständlich. Ach, wer doch ewig leben und ewig streben dürfte.«
Die Beiträge in dieser von den beiden Herausgebern mit einem aufschlussreichen Nachwort versehenen, wunderbaren Textsammlung von Robert Walsers Wäldern bewirken das Schönste, was ein Buch hervorbringen kann. Uns dazu anzuregen, unseren eigenen Gedanken nachzuhängen und Wald und Wälder jenseits ihrer Zweckmäßigkeit und Gefährdung als Sehnsuchtsorte einer Selbstbesinnung wiederzuentdecken.
Martin Schimek, Robert Walser, Wälder, Prosa und Gedichte, herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Sabine Eikenroth und Erhard Schütz. Das Buch ist im Inselverlag erschienen, 118 Seiten, 14 Euro. Und das war der Büchermarkt am Dienstag. Forschung aktuell, gleich nach den Nachrichten, hält für Sie unter anderem dieses Thema bereit. Schienenlärm, Software simuliert lästige Bahngeräusche. Mein Kollege Uli Blumenthal wird moderieren und hier verabschiedet sich jetzt von Ihnen Angela Gutzeit.